Ihr Lieben, die WM steuert auf ihr Ende zu. Man mag es eigentlich kaum glauben, nach so vielen Wochen, aber das Ende ist absehbar. Herzlich willkommen zu Football's Coming Home, zur Analyse des Viertelfinals oder, wie wir auch so schön sagen, Ausgabe 126. Und der Mann, der heute bei mir ist, ihr kennt ihn alle, aber man kann sagen, gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut, er ist aus dem Wimbledon-Schlaf erwacht. Hallo Nico, grüße dich.
Ja, hallo David und natürlich auch hallo nach draußen nach den letzten zwei Wochen, die, so ehrlich muss man sein, jetzt wenig durch den Fußball, sondern viel mehr durch den Tennissport dominiert worden sind mit, ich kann es glaube ich wirklich so sagen, jeden Tag bis auf einen von 12 Uhr mittags bis sobald das letzte Match vorbei war und Wimbledon der Tag zu Ende lief, lief jeden Tag Tennis wie jedem Jahr. Von daher, es war auch in diesem Jahr ein großes Vergnügen, wenn man das jetzt noch über einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft sagen könnte. Ich wäre froh drum. Das Problem ist, dass teils Leistungen und ein Fußballverband etwas dagegen tun. Aber da gehen wir gleich ja mehr in die Tiefe.
Auf jeden Fall. Muss ich dich denn da irgendwie jetzt noch auf Stand bringen, was in den letzten Wochen so passiert ist? Oder hast du trotzdem ein bisschen was mitbekommen?
Nee, die Viertelfinals habe ich wieder fast alle über volle Länge geguckt. Hättest du mich jetzt nach den Achtelfinals gefragt, ich glaube, das war wirklich die Runde, vor der ich am wenigsten gesehen habe. Also da war wirklich so ein, ich hab wirklich keinen Bedarf mehr, die Spiele anzuschauen. Aber jetzt so bei den Viertelfinals war es also rein zeitlich bedingt, weil es dann abends dann schon wenig los war auf den Tennisanlagen, ging es besser. Aber bei den Viertelfinals, da kann ich durchaus mit Infos liefern.
Ja, und da werden wir wieder über viele ungewöhnliche Dinge sprechen, auch was VAR und so weiter wieder angeht. Ist ja immer so, wenn Nico da ist, wobei das kann ich mittlerweile auch über jeden Gast sagen, der regelmäßig da ist. Wollen wir einfach mal anfangen, ne? Also Frankreich gegen Marokko, es war insofern spannend oder eine gewisse Spannung vorher, weil man sich dachte, werden die Franzosen stolpern? Es sah am Anfang ein bisschen danach aus. Also Marokko hat sich gut gewehrt. Dazu noch der gehaltene Elfmeter von Bono gegen Mbappé. Fangen wir vielleicht mal mit der Szene an. Vorher das Foul von Mazraoui an Mbappé. Der Schiedsrichter erkennt das sogar, gibt Elfmeter, wird dann zum... Der VAR greift ein, er geht nochmal raus, schaut sich es an und bleibt bei seiner Entscheidung. Und dann vergehen nochmal irgendwie 3-4 Minuten, bis dieser Elfmeter ausgeführt wird. Wir müssen natürlich sagen, Mbappé, der war extrem schwach geschossen, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, so ich glaube insgesamt bestimmt 5-6 Minuten sind vergangen, bis es zu dieser Ausführung kam. Und das auch, obwohl die Entscheidung eigentlich richtig war. Also das war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, oh, weißt du, wir diskutieren hier nicht über richtige oder falsche Entscheidung, sondern die Entscheidung war korrekt von Anfang an. Und dann greift der VAR ein und dann gibt es immer noch weiter Diskussion. Ich denke mir so, was beredet ihr da? Entscheidung ist doch klar. Jetzt führt den scheiß Strafstoß da aus. Kann doch nicht wahr sein.
Ja, vor allem ist es hier ja noch nicht mal so, dass wir eine große Komplexität in der Szene hätten, wo man ja sagen könnte, es gibt ja Szenen, bei dem man es durchaus verstehen könnte, wenn eine Spider-Cam oder ähnliches getroffen wird, wenn man das sich ein paar Minuten anschaut und überprüft. Aber das war ja jetzt eine klassische Situation, da muss ja jetzt nicht mal abseits oder sowas überprüft werden, das musste einfach geschaut werden, ist es ein Foul oder nicht? Und das war ja scheinbar schon schnell entschieden, deswegen, also richtig verstanden hat man das nicht, vor allem, weil die Kommunikation auch von außen jetzt alles andere als sauber wirkte, deswegen kann ich da Mbappés Unzufriedenheit schon verstehen, wenn du da minutenlang stehst, dann denkst du, du darfst. Also es war ja schon die Situation, es ist ja jetzt nicht ein Gang und Gäbe, dass zunächst ein anderer Schütze, ein anderer Spieler den Ball nimmt und deswegen die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dann hatte Mbappé ja schon den Ball, heißt, alle haben damit gerechnet, er darf jetzt rausführen. Ja, und dann wartet er doch dann am Ende nochmal 3 Minuten mit Ball. Ist nicht Sinn der Sache, aber trotzdem so ein bisschen auch der wiederholende Effekt. Ich finde, das ist bei dieser Weltmeisterschaft unabhängig auch von der deutschen Mannschaft, auffällig wie sonst wenig, wie schlecht teilweise Elfmeter geschossen werden. Also es fängt ja für mich schon beim Anlaufen an. Also da frage ich mich wirklich, was habt ihr da vor? Also ich habe so einen humoristischen Beitrag gesehen, dass ungefähr noch 3 Pirouetten gemacht werden beim Anlauf, bis der Ball mal geschossen wird. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass man auch häufig schon am Anlaufverhalten sieht, wenn man, ich denke immer so ein bisschen an Simone Sasa bei der EM 2016 Deutschland-Italien, so ein Tippelanlauf. Damals hat man noch drüber gelacht, jetzt ist das bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft fast gang und gäbe. Also so ein bisschen auch passend zu der Situation, von daher ging es dann auch durchaus in Ordnung, dass es mit 0-0 in die Pause ging.
Also vor allem jetzt nicht dieser Tippelanlauf so ganz extrem, den ja Sasa von Anfang bis zum Ende durchgezogen hat, sondern dass du anläufst, tippel und dann wieder, also dass du das so mittendrin machst, das ist wirklich ein absoluter Trend, das finde ich auch immer nervig. Ansonsten, ne, wir haben ja gerade im Zuge des Deutschlandspiels, ne, auch immer über die besondere Situation bei Elfmetern und so weiter auch gesprochen, ne, dass das ja auch immer eine mentale Sache hat, die man nur auch schwer trainieren kann, weil die einen können damit besser umgehen, die anderen weniger. Aber trotzdem, ich würde dir insofern zustimmen, dass die Qualität der Elfmeter und das habe ich damals auch gesagt, fußballerisch, man kann das trainieren. Schau dir Harry Kane an, der auch selbst sagt, nicht jeder wird so Elfmeter schießen können wie Harry Kane und nicht jeder trainiert das auch so extrem wie er. Macht für einen Verteidiger wahrscheinlich weniger Sinn. Aber zum Beispiel Messi ist auch so einer, wo ich mir denke, der hat jetzt 2 wichtige Elfmeter verschossen. Und die waren auch beide richtig schlecht geschossen. Und bei Messi, da gehe ich jetzt mal davon aus, der kann mit dem Druck auch umgehen. Weißt du, das ist ein Weltstar über Jahrzehnte. Und das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mich frage, ey, Junge, trainier doch mal Elfmeter. Müsstest du doch wesentlich besser können. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, finde ich, wo man das, was du eben gesagt hast, mit die Elfmeter wären sehr schlecht geschossen, perfekt ablesen kann und wo ich der Meinung bin, ey Junge, das kannst du trainieren.
Ja, wobei man da natürlich auch sieht, jetzt gehen wir hier ins Detail, Elfmeterschießen, gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Schützen, also klar Harry Kane oder ich denke auch immer so ein bisschen an Robert Lewandowski, der das, finde ich, jahrelang auch perfekt gemacht hat, die haben es wirklich perfektioniert, die Bälle auch so zu schießen, dass sie nicht zu halten waren. Während ich bei Lionel Messi immer bei den Elfmetern, es gibt ja auch diese klassischen Ausguckschützen, die jetzt nie die klassischen, die schießen den so rein, dass er nicht haltbar ist, sondern die schießen den so rein, dass der Keeper in der anderen Ecke unterwegs ist. Und da merkt man schon auch wieder den mentalen Aspekt, aber grundsätzlich, ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Da kann man gefühlt auch eine Spezialfolge machen, um mal so ein bisschen in die Situation zu kommen, ja, was alles in den Dimensionen vom Elfmeter reinguckt, aber ich würde, glaube ich, mal so ein bisschen den Weg zurück zum Spiel dann finden, weil so schlecht war das ja vor allem vor den Franzosen dann in der zweiten Hälfte nicht, bei dem man da dann schon gesehen hat, also Marokko konnte vor allem in der zweiten Hälfte gegen diese Qualität nicht mehr ankommen. Letztlich war es dann mit dem 1-0 von Mbappé gefühlt schon geschehen. Und im Endeffekt hat das dann ja auch nicht lange gedauert. Ich glaube, 5-6 Minuten, bis dann das 2-0 nachgelegt worden ist. Und ich hatte dann zu keinem Gefühl eigentlich in der zweiten Hälfte das Gefühl, dass es hier nochmal spannend werden könnte von wegen Anschlusstreffer und dann könnte da nochmal was aufkommen.
Ja, war extrem schade. Ich hätte mir auch irgendwie offensiv noch ein bisschen mehr Gegenwehr von Marokko gewünscht. Auch da das Thema, fehlte ein Saibari, der bisher ein überragendes Turnier gespielt hat, ne? Da kannst du dann am Ende des Tages, auch wenn du ein super Team hast, eine richtig gute Mannschaft mit tollen Spielern, aber wenn dir dann trotzdem auch 1-2 Unterschiedsspieler fehlen, dann macht sich das halt schon mal auch mal ganz schnell bemerkbar. Von daher aber trotzdem, die Atlas-Löwen, wie wir so schön gelernt haben, können trotzdem erhobenen Hauptes rausgehen. Vor 4 Jahren, wie gesagt, ja Vierter geworden bei der WM in Katar, glaube ich. So weit haben sie es diesmal nicht geschafft, aber wie gesagt,
gegen Frankreich auszuscheiden
ist, glaube ich, keine Katastrophe. Machen wir mal weiter mit Spanien gegen Belgien. Ich glaube, was man so auf alle Partien nehmen kann oder sagen kann, dass keins oder es immer große Phasen in den Spielen gab, wo man sich dachte, sehr zäh sich das anzugucken. Und so fand ich es bei diesem Spiel auch. Es wurde dann gerade hinten raus ein bisschen besser. Die Belgier haben das Möglichste gemacht. Also da muss man mal Chapeau sagen. Ich bin ein bisschen glücklich, dass sie raus sind, weil dort hätte ich mich mit meinen Prognosen am Anfang hier ganz fürchterlich verbrannt. Aber hier hat man dann auch gesehen, warum es am Ende nicht gereicht hat. Fabian Ruiz mit dem Führungstreffer, De Ketelaere, das kam ja auch aus dem sprichwörtlichen Nichts, dieser Ausgleich dann. Und dann hinten raus begünstigt, Thibaut Courtois musste verletzungsbedingt raus. Es kam Senne Lammens, der dann auch noch ja, selbst einen Bock schoss und somit den entscheidenden Treffer von Mikel Merino kurz vor Schluss mit einleitete. Wollen wir vielleicht mal damit anfangen? Dieser Mikel Merino, ich erzähle ja immer noch diese witzigen Geschichten damals, wenn du dich erinnerst, aus Dortmund, dass der ja eigentlich Innenverteidiger war damals, oder? Sich nicht durchgesetzt hat und jetzt ist er dieser Edeljoker. Wo spielt er jetzt eigentlich nochmal? Das vergesse ich auch immer.
Oh, da erwischst du mich jetzt auch auf dem falschen Fuß, das kriegen
wir. Mikel Merino, war er bei Arsenal? Hat er nicht bei Arsenal gespielt? War der da nicht auch ein Edeljoker? Warte mal.
Mikel Merino ist beim FC Arsenal, ja, völlig korrekt.
Ja, stimmt. Also, und da dann diese Stürmerrolle bekommen hat, beziehungsweise ich glaube, die hat er vorher schon gehabt, ja. Dann, aber das ist schon ungewöhnlich im Profifußball, ganz hinten anzufangen und jetzt auf einmal ganz vorne zu stehen.
Ja, vor allem, wenn man sich auch überlegt, wie er bei Dortmund gespielt hat, also da waren jetzt auch nicht, es gibt ja Innenverteidiger, bei denen man schon in den Akzenten des Spielaufbaus oder vielleicht des Verhaltens nach vorne sehen kann, oh, da ist schon auch Qualität nach vorne. Es war jetzt ehrlicherweise auch aufgrund der geringen Spielzeit bei Borussia Dortmund jetzt nie der Spieler, bei dem man so zwingend dran gedacht hätte, aber die späten Tore, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt mal eine Ausnahme. Es hat ja System, also seit ziemlich konstant der EM vor 2 Jahren ist es gerne so, Mikel Merino kommt spät rein, macht ein Tor und zeigt ja auch, was die große spanische Qualität ist, wo man vielleicht am Anfang gesagt hat, gegen Kap Verde haben sie die verloren beim 0-0, aber es ist einfach diese Gelassenheit zu haben, auch zu sagen, ja, wir bleiben geduldig und werden nicht hektisch und sagen nur, weil es so unentschieden steht, gehen wir am Ende einer Partie aus unserem Plan raus. Nee, wir spielen weiter, wir spielen dann vielleicht auch nicht den attraktivsten Fußball, aber am Ende schaffen wir es immer, indem wir unseren Gegner gewissermaßen Wunsch spielen, indem wir immer wieder die Bälle von links nach rechts schieben, von vorne nach hinten spielen, auch den Gegner laufen lassen, indem wir mal ein bisschen Variation reinkriegen mit Spielern wie Lamine Yamal. Auch wenn es jetzt nicht vielleicht seine WM ist, es sind unterschiedliche Spielertypen, deswegen weißt du als Gegner gar nicht so recht, musst dich mit unterschiedlichen Angriffsmustern zurechtfinden und dann kommt es gerne mal so, wenn du diesen Gegner an einem Punkt hast, der musste jetzt 89 Minuten damit umgehen, dass dann einfach mal ein Ball aus der zweiten Reihe kommt, in diesem Fall war es dann Torwartfehler, wobei es natürlich auch schwierig ist, wenn du gerade mal 17, 18 Minuten drin bist, dann schon in diesem Rhythmus zu sein. Aber so ein bisschen ein weiterer Beleg für diese spanische Resilienz, so würde ich es mal formulieren. Aber auf sportlicher Ebene, da schließe ich mich ja an, was am Ende verdient, weil dieses belgische Team auch bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Ende von einigen aus der vermeintlich goldenen Generation, die höchstens Bronze war, einfach auch in diesem Jahr nichts Überzeugendes auf den Platz bringen konnte.
Aber letztendlich, das kann man auch sagen, sie haben, wo man nicht gedacht hätte, dass es noch so weit geht, haben sie wirklich das absolute Maximum rausgeholt. Also ich hätte niemals, auch nach dieser Gruppenphase, ich hätte niemals damit gerechnet, dass die ein Viertelfinale erreichen und auch die Spanier ärgern. Ne, das muss man ja auch dazu sagen. Es war ein enges Spiel.
Ja, absolut. Also das haben sie gut gemacht, haben sie nach einer Gruppenphase, bei der wir wirklich gesagt haben, also was war das? Und ja auch das 16-Finale, was sie ja äußerst spät drehen gegen den Senegal, das war ja jetzt auch nichts, wo sie sich mit Ruhm bekleckert haben. Ich glaube, was der Mannschaft schon geholfen hat, also blöd wie es klingt, war diese Teambuilding-Situation durch die Entscheidung gegen die USA im Vorfeld, dass Balogun doch spielen konnte. So sportlich falsch wie diese Entscheidung gewesen ist, so sehr hat es, glaube ich, auch einer Mannschaft geholfen, auch nochmal zusammen zu bleiben und dir das ein zusätzliches Kollektivbewusstsein zu geben. Und am Ende muss man sagen, wenn du dann gegen Spanien ausscheidest, dann kannst du das auch als Belgien tun. Von daher würde ich sagen, ja. völlig in Ordnung, das Turnier, aber fußballerisch, da muss da schon ein bisschen was passieren, auch in den nächsten Jahren.
Fußballerisch war eigentlich oder war es eigentlich sehr gut, was die Norweger gezeigt haben, aber leider hat es sich ausgerudert. Schluss im Viertelfinale nach Verlängerung 2:1 gegen England. Hier lohnt es sich tatsächlich, mal einzeln auf die Tore einzugehen, weil hinter jedem Tor steckt da eine Geschichte. Fangen wir mal an mit diesem Traumtor von Xjeldrup. Ich glaube, ich hoffe, man spricht den irgendwie so aus. Eine Flanke, die zum Torschuss mutiert und dann hinten ins Eck reinfliegt. Ich glaube sogar noch gegen den Pfosten. Ganz komisches Ding irgendwie. Ja, ich glaube, der war nicht beabsichtigt, aber...
Das glaube ich auch nicht. Vor allem, man saß da eine halbe Stunde lang. Ich habe, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich saß da vor dem Spiel und habe gesagt, boah, nee, ich habe keine Lust mehr, das anzugucken. Also das sieht schon so aus wie ein Spiel, das wird mich nicht begeistern. Dann
bei mir war es witzigerweise am Anfang genau umgekehrt.
Dann komme ich zur 20. Minute rein, dann doch habe das Spiel mit David Bückert und Luca geschaut, die ja beide auch schon gerne und häufig in diesem Podcast waren. Und die beiden haben mir gesagt, ja, du hast es eigentlich richtig gemacht, das dir nicht anzuschauen. Dann komme ich und dann sehe ich dieses Tor, das natürlich überragend aussieht, bei dem man aber auch zwei, dreimal hingucken musste, wie ist das denn überhaupt gefallen? Aber Klaus, so passend, du musst natürlich auch sagen, dieses sich zuzutrauen, auch mal eine scharfe Flanke in Richtung Tor zu bringen, so vermute ich mal, war es gedacht, dass das eben auch belohnt werden kann. Es gibt auch immer wieder im Laufe der Saison solche Fälle, dass dann solche Dinge reingehen. Aber das ist auch mal das die Belohnung dafür, Flanken zu bringen, was wir ja bei dieser WM teils von außen kaum sehen. Also es sind häufig so Halbpellflanken vom Tor weg, aber dass wir mal Flanken zum Tor hin scharf rein, um vielleicht auch mal ein bisschen Präsenz im 16er zu zeigen, das ist ja was wir kaum sehen und was da eben auch eine zusätzliche Facette sein kann. Am Ende die Führung für Norwegen und zu dem Zeitpunkt müsste man sich ja schon fragen, inwiefern England darauf eine Antwort finden kann. Und die Antwort hieß ja, wie so oft, mit Jude Bellingham.
Auf jeden Fall. Und danach wurde das Spiel auch ein bisschen besser. Also wirklich die erste halbe Stunde. Ich war nämlich, wie gesagt, vorab sehr energized. Das war so das Viertelfinale oder das Spiel, worauf ich mich ganz besonders gefreut habe. Und da dachte ich mir nach der ersten halben Stunde, boah. Aber dann wurde es tatsächlich besser, wie gesagt, auch noch mit dem Ausgleich. Und hier, ja, werden wir über ein Phänomen sprechen. Wirklich, was VAR, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Wir hatten in diesem Turnier alles. Und wir werden ja gleich auch noch zu der gelb-roten Karte von Embolo kommen bei Argentinien gegen Schweiz. Ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, aber um das nochmal zu erwähnen. Also, bevor dieser Treffer zustande kam, gab es einen Abschlag von Nyland. Und da war die Frage so ein bisschen im Raum, weil man konnte es nicht hundertprozentig aufklären, aber die Flugkurve des Balles sah so aus, als ob sie sehr abrupt endete. Dementsprechend konnte man davon ausgehen, dass der Ball irgendwie diese Leine von dieser Skycam berührt haben muss. Und regeltechnisch ist das so, dass dann und daraus entstand ja direkt dieser Angriff der Engländer, der dann zum Tor führte. Und rein regeltechnisch hätte das, wenn es so gewesen wäre, dass der Ball da gegen diese Skycam geflogen ist, hätte der VAR da eingreifen müssen und dann hätte das Tor dementsprechend dann auch nicht gezählt. Allerdings hieß es von der FIFA, dass man keine Beweise hätte, dass der Ball tatsächlich die Skycam berührt hat, weil man hat ja mittlerweile auch diese Chips in den Bällen, wo man die Ausschläge messen kann. Und es habe da keinen Ausschlag gegeben. Letztendlich, ganz hundertprozentig wirst du es nie rausfinden. Aber wenn du dir auch die ganzen Wiederholungen, du siehst die Berührung nicht, aber du siehst, wie sich diese Flugkurve einfach massiv ändert. Sieht so aus, als ob der Ball gegen diese Leine fliegt und dann einfach statt so im hohen Bogen, wie es normal ist, auf den Platz zurückzukommen, geht der Ball dann halt so straight nach unten. So, und du siehst es auch, finde ich, so ein bisschen an den, ich will nicht sagen überraschten Blicken der Spieler, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn du mal genau hinschaust, dass die Spieler schon so da stehen und ja, rechnen, wo der Ball runterkommt und dann kommt er direkt runter. Die Engländer rücken rauf und dann gibt es sofort den Angriff.
Ja, also zuallererst ist es eine Situation, bei der man sagen muss, ich spreche jetzt, glaube ich, für 99 bis 99,5% der Leute, dass sie das im Leben nicht so erkannt hätten und auch haben. Also ich glaube, dazu ja, gehören wir auch. Und letztlich kann man dann auch die Frage stellen, inwiefern das überhaupt einen tatsächlichen Impact hat auf die Spielsituation von wegen, ja, wenn das eh niemandem auffällt, aber letztlich, wenn wir die technischen Möglichkeiten haben, dann ist das schon auch was, bei dem man sagen muss, ja, kann ich etwas zweifelsfrei zeigen und zweifelsfrei nicht zeigen, und es mangelt ja durchaus nicht an Kameras in so einem Stadion. Also es hat schon einen faden Beigeschmack, von wegen auch, wir hatten diese Sensorsituation, wo es ja durchaus auch umstritten war, bei Portugal-Kroatien, wo ein Kontakt durch diese Technik klar wurde, den man aber so auf den TV-Bildern nicht gesehen hat, andersrum jetzt da so. Es hat alles einfach einen gewissen faden Beigeschmack, vor allem weil, und da bin ich eigentlich, um es schon vorwegzunehmen, bei meinem Fail der Woche bei der Kommunikation der FIFA, die ich einfach auch passend an dieser Situation wieder völlig unpassend und ungenügend finde. Es wird einfach nicht verständlich, wieso und wie gewisse Dinge entschieden werden können. Ja, Patrick Ittrich hat ja auch schon gesagt, das gehört dann natürlich auch zum Grundsatz dieser Entscheidung, dass das jetzt ja nichts Regeltechnisches ist, was zwingend durch den Videoassistenten dann überprüft wird. So ein bisschen wie, wir hatten am Anfang der Bundesliga-Saison eine Situation, wo Bayern einen Freistoß zu schnell ausgeführt hat, schrecklich den Ball schon gespielt hat und dann das Ganze ausgeführt worden ist. Sind ja Situationen, bei denen es ein Wahrnehmungsfehler des Schiedsrichters ist, aber jetzt nichts Klassisches, was nochmal gecheckt werden kann durch den Videoassistenten. Auch da muss man die Frage stellen, inwiefern das dann so schlüssig ist im Gesamten, aber ich finde einfach, es ist so ein bisschen passend und es ist auch so ein bisschen was, dass wir uns immer wieder an diesen Situationen bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft aufhalten müssen. Ich finde es einfach schade, weil es mir die Lust an diesem Turnier einfach völlig genommen hat.
Ja, stimme ich auf jeden Fall so zu. Es gab ja noch eine andere kritische Szene, als die Neuweger vermeintlich kurz nach der Pause wieder in Führung gegangen sind, das Tor aber nicht gezählt hat, weil es zuvor ein Foul von Haaland an Elliot Anderson gegeben hat. Für mich, es ist immer schwierig zu sagen, gerade bei so Szenen, ne, du schubst jemanden bei der Ecke war das, glaube ich, schubst den dann im Strafraum um, aber so wie Haaland das macht gegen Anderson und nochmal, Haaland ist auch nochmal von der körperlichen Statur her einfach nochmal ein deutlich kräftigerer Typ, der hat das natürlich auch mehr Auswirkungen, aber ich finde, es war zumindest keine Fehlentscheidung, dieses Tor zu. Ja,
und da hört dann auch mal die Regelveränderung zu tragen gekommen, bei der ich sage, wenn sie auch so umgesetzt wird, dann ist das für mich gut, dass auch Vorfälle bevor der Eckball ausgeführt wird, was ja bislang nicht so war, dass der Eckball erstmal ausgeführt werden muss und erst dann Situationen überprüft werden können. So lag jetzt das Foulspiel schon davor vor und ich finde, ja, es ist richtig, dann pfeift das aber bitte auch konsequent und das ist dann ein Benchmark, die man sich setzt, die dann auch so stehen muss. Aber grundsätzlich sage ich auch, dass das die richtige Entscheidung war, den Treffer nicht zählen zu lassen.
Allgemein in der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel oder gestaltete sich das Spiel unfassbar offen. Also auch die Norweger hatten richtig gute Möglichkeiten. Ich erinnere mich, glaube ich, in der Schlussphase sogar einen Lattentreffer. Und dann hinten raus ging es in die Verlängerung und da machte dann mal wieder Jude Bellingham den Unterschied. Auch leider hier, wir haben über Senne Lammens, wieso kann ich den Namen einfach nicht unfallfrei aussprechen? Komisch. Wir haben über Senne Lammens schon gesprochen. Hier in dem Fall war leider Örjan Nyland auch mit in der Verlosung. Auch nur den Schuss nach vorne abgekratzt.
Ja, und das, nachdem er gegen Brasilien noch der große Held war, das ist immer so. Ach, ich finde es bei Torhütern immer so schade. Dann machst eigentlich so ein starkes Spiel und machst du einen Fehler und dann hängt sich daran auf, während bei Stürmern, ja, es ist Berufsbezeichnung, aber bei Stürmern das sein kann, dass 40 Aktionen nicht funktionieren und du mit der 41. Tor machst und dann auf einmal Man of the Match bist, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Es ist immer so ein bisschen schade, finde ich, in der Torhüterbetrachtung, aber ja, es ist ein Torwartfehler. Auch da aber der Mut, wie hier von Bellingham, nach vorne zu laufen, Dinge zu antizipieren und überhaupt bereit zu stehen, um was abzustauben, ist dann ja das andere Thema. Und letztlich ein 2:1 von England, durch das ja noch nichts entschieden war, aber letztlich hatten wir ja in diesem Spiel dann auch noch VAR-Check Nummer 3.
Du meinst die Szene mit Jet Spence, ne? Ich habe mir die tatsächlich gar nicht aufgeschrieben gehabt, aber ich habe sie vor Augen, ich weiß gar nicht, gegen welchen Norweger das jetzt war. Bist du da anderer Meinung wie der?
Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Also für mich war das auch ein Foul. Also, okay. Es passt, finde ich, ja auch zu diesem Spiel, dass da nochmal eine Videoassistenz-Situation gekommen ist, die ja jetzt dem Spielfluss nicht geholfen hat.
Also du meinst, weil du eben gesagt hast, es war ein Foul. Du meinst, es war kein Foul an Spence.
Genau, es war kein Foul an Spence. Ja, da habe ich missverständlich ausgedrückt, völlig richtig.
Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, was ist
das? Nee, also ich finde, die Entscheidung war völlig, also von Oscar Bob war es kein Foul, um das nochmal klar zu ziehen, gegen Spence, also das war schon die richtige Entscheidung. Ja, und letztlich danach muss man dann sagen, während es in der regulären Spielzeit noch einige Chancen gab für Norwegen, war es in der Verlängerung, finde ich, nicht mehr so zwingend. Es gab Ansätze, aber es war dann in der Tendenz so, dass die besseren Chancen fast England hatte, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden, wo Nyland dann auch nochmal stark gehalten hat. So hat es am Ende für die Norweger nicht gereicht. Im Gesamten muss man aber sagen, in der regulären Spielzeit war Norwegen für mich fast die bessere Mannschaft, die auch näher dran war mit den Situationen, mit den Chancen, wie du es richtig beschrieben hast. In der Verlängerung hat man letztlich gesehen, das ist schon auch Qualität obendrauf. Am Ende ein verdienter Erfolg.
Ja, klar.
Norwegen größtmöglicher Applaus für dieses Turnier, muss man schon sagen. Viertelfinale ist einfach dann, trotz dieser Qualität, die im Kader steckt, eine tolle Platzierung und würde auch nicht ausschließen, sind ja noch einige junge Spieler dabei, dass da auch noch was drinsteckt. Also ich bin zum Beispiel auf die Europameisterschaft in 2 Jahren gespannt. Und bei den Engländern, da gab es ja so ein gewisses Interview, so 2 Interviews danach. Ich fange mal so an, ich bin gespannt, was du da gleich einschätzen wirst. Thomas Tuchel war ja im Interview, das dann auch im World Feed ausgespielt worden ist, also an die verschiedenen TV-Anbieter, wird quasi von einem Sender, von dem lokalen Sender, in dem Fall war es, meine ich, ITV, aufgezeichnet und dann einfach an die verschiedenen Sender weltweit auch weitergegeben. In diesem Fall war Thomas Tuchel sauer von der spielerischen Leistung, von zum wiederholten Male, ja, wir finden zu wenig Lösungen, Spielidee, das reicht einfach nicht, das ist zu wenig. Und ich finde, er hat damit ja völlig recht. Also das ist ja was man den Engländern völlig, was wir den Engländern auch häufig attestieren, was wir in der Vergangenheit häufig attestieren. Aber wo er für mich auch recht hat, deswegen war es für mich eigentlich, es war eines der besten Interviews bei dieser WM, auf die Nachfrage, ob das auch mit der Mentalität zu tun hat. Ich finde, das ist ja gerade die große Stärke der Engländer in diesem Turnier. Was das für unfassbare, angeführt von Jude Bellingham, aber auch drumherum, was das für unglaubliche Mentalitätsmonster sind. Und das für mich das ist, was sie hier hingetragen hat. Wenn man sich überlegen würde, wenn da jetzt noch die Qualität obendrauf kommen könnte, was da dann los wäre. Aber ich finde, also die Nachfrage fand ich schon ehrlicherweise fast obskur zu fragen, ob das mit der Mentalität zusammenhängt, weil ich finde, wenn eine Mannschaft bei dieser Fußballweltmeisterschaft von den Top-Teams für Mentalität, aber wenig fußballerische Lösungen und Qualitäten steht in diesem Turnier, dann ist es fast schon England.
Ja, finde ich ehrlicherweise auch. Also, und das haben wir ja bei den letzten Turnieren ja auch immer besprochen, dass wir uns ja immer gefragt haben, warum kriegen es die Engländer spielerisch nicht hin? Ne, das ist ja, das Thema hatten sie bei ihrem, ich wollte sagen, bei ihrem Heimturnier, das war ja Quatsch, diese EM 2021, die fand ja überall auf dem Kontinent statt. Aber keine Ahnung, ich habe einfach das, vielleicht auch wegen Deutschland, immer so dieses Wembley-Stadion im Kopf. So, aber insofern, ich würde dir absolut zustimmen. Also das war ja immer so, dass man gesagt hat, mein Gott, und wir haben auch vor der WM drüber gesprochen, nach der Kader-Nominierung, wer ja auch alles zu Hause geblieben ist. So, also spielerisch, das war ja nie ein Thema, sondern immer, also mentalitätsmäßig war es nie ein Thema, aber dass man gefragt hat, warum kriegen die es spielerisch nicht hin? So, und das begleitet, das war ja im Prinzip die ganze Karriere von Gareth Southgate und bei Thomas Tuchel, auch wenn sie erst das Halbfinale erreicht haben. Aber wenn du dir auch nochmal anhörst, wie das vor dem Turnier war, auch mit vielen Testspielergebnissen, die nicht gut waren, das ist im Prinzip immer so weitergegangen. Hat nahtlos an die alte Zeit angeknüpft oder zumindest an die Zeit von dem vorherigen Trainer.
Ja, wobei ich zumindest, also ich meine auch Dinge, auch wenn wir die Bilder aus der Kabine sehen und auch, dass es da trotzdem Reibereien gibt und Tuchel die Dinge für mich klarer anspricht, als es bei einem Gareth Southgate der Fall war. Man muss natürlich auch den nächsten Schritt gehen und daraus Lehren ziehen, aber es hat für mich doch nochmal einen Fortschritt bei England zumindest auf dieser kommunikativen Ebene gegeben. Also es wirkt noch für mich A, geschlossener und B, bringt Thomas Tuchel, finde ich, etwas, was verschiedenen Nationalverbänden, und ich finde da beim DFB kann man das ähnlich sehen, dass auch mal Einflüsse von außerhalb, aus dem Ausland, durchaus hier wertvolle Dinge bringen, weil da vielleicht die Bereitschaft auch ist, Dinge anzusprechen, höher ist als bei Leuten, die dann vielleicht beim eigenen Land eine etwas weniger kritische Haltung haben oder sich vielleicht gewisse Dinge nicht ansprechen, wenn es ja irgendwie dann doch funktioniert, immer ins Halbfinale oder Finale zu kommen. Am Ende wird es spannend sein, also auch da hat Thomas Tuchel ja absolut recht. Mit dieser Leistung würde es in einem Halbfinale schwer werden gegen einen Gegner, der jetzt auch qualitativ alles andere als schlecht ist, auch wenn der, da kommen wir jetzt glaube ich auch gleich drauf zu sprechen, vielleicht sogar jetzt schon, der durchaus auch seine Probleme hatte.
Ja, und zwar mit Argentinien, 3:1 gegen die Schweiz, nach Verlängerung, auch hier, gab es vor allem, glaube ich, eine Szene, die alles so ein bisschen entzündet hat. Fangen wir vielleicht mal an, ne? Der frühe Führungstreffer von McAllister. Und dann haben es die Argentinier so ein bisschen schleifen lassen. Die Schweizer kamen zum 1:1 durch den Doja, auch hoch verdient. Und dann hatte man schon so ein bisschen Eindruck, auch bei den Argentiniern, die mussten erst wieder so ein bisschen hochfahren. Und in dieser Phase war die Schweiz für mich besser. Und dann kommt diese gelb-rote Karte gegen Embolo. Das war ja insofern kurios, weil der Schiedsrichter João Pinheiro erst ein Foulspiel von Paredes an Embolo erkannt hatte, dementsprechend der Argentinier die gelbe Karte bekam. Und dann meldete sich der VAR, da kommt dann diese Regel ins Spiel, ne, wenn die auch schon die erste gelbe Karte aus der Sicht des VARs halt klar falsch verteilt wird, und das war in dem Fall ja so, greift der VAR ein. Dementsprechend geht Pinheiro raus, sieht diese Szene, nimmt regeltechnisch vollkommen richtigerweise diese gelbe Karte gegen Paredes zurück, sieht dann aber natürlich die offensichtliche Schwalbe von Embolo und gibt ihm dann stattdessen die gelbe Karte, was dann bedeutet, zweite gelbe Karte, gelb-rot. Da haben sich ja viele drüber aufgeregt, warum man denn nicht, sage ich mal, die gelbe Karte von Paredes zurückgenommen hat und dann hätte man es damit gut sein lassen können. Aber, also, was soll der Schiedsrichter? Und ich bin kein Fan von João Pinheiro. Erst recht nicht nach dieser Champions-League-Saison. Aber muss hier dazu sagen, also, ihn da jetzt den schwarzen Peter zu schieben, das ist vollkommen falsch. Er hat regeltechnisch alles korrekt bewertet. Und was macht Breel Embolo da? Also ich glaube, das war um die 70., 75. Minute rum so ungefähr.
Ja,
sogar
ein bisschen davor.
Und du
70.,
bist gut
ja.
im... Oder, ja. Und du bist gut im Spiel und dann machst du, du hast schon gelb und dann machst du so eine Kacke da. Das war ja so eine offensichtliche Schwalbe, also spätestens, wenn du es am Videobildschirm gesehen hast, vielleicht am Anfang nicht ganz so offensichtlich, aber das ist wirklich eine Szene, wo ich mir denke, was zum Henker geht dir da in deinem Kopf vor, in dieser Situation, in diesem Spiel, du bist schon gelb vorbelastet, da auch an der Seitenauslinie, also war auch vollkommen unnötig, das da zu machen. So, davon mal abgesehen, dass Schwalben mit VAR sowieso nicht mehr eine ganz so hohe Erfolgsquote haben, weil du es, wie gesagt, untersuchen kannst. Also schon deswegen ist es dämlich. Aber das dann auch noch in diesem Setting zu machen, nochmal, es war Seitenauslinie. Also warum? Also das ist wirklich maximal dämlich. Und da muss ich auch sagen, weil Embolo da ja sehr emotional dann geworden ist, Ich will nicht gehässig wirken, so, aber da konnte ich ehrlicherweise nur drüber lachen, weil da so ein Drama draus gemacht wurde. Und ich denke mir so, Leute, das ist eure eigene Dummheit. Ihr seid, oder Embolo, das, was er gemacht hat, das war dumm von ihm. Ich hoffe, er sieht es mittlerweile genauso, was für eine Kacke er da gemacht hat.
So habe ich sogar seine Reaktion, jetzt weniger vom Turm herum, sondern seine Reaktion wahrgenommen, dass er in dem Moment irgendwann realisiert hat, ach Gott, was habe ich da für einen Mist gemacht. Also so habe ich es interpretiert. Ja. Und ja, ist es auch nicht, da kann man auch durchaus verstehen, die Emotionalität trotzdem, also schließe ich mich dir voll an, es war einfach dämlich, vor allem, wenn du schon gelb hast, so eine Situation zu machen, da merkt man schon, ja, in manchen Situationen ist vielleicht auch der Kopf bei so einem Fußballspiel gar nicht so präsent, sondern da wird einfach viel spontan entschieden, wo man auch durchaus überlegen kann, inwiefern man da nochmal nachsteuern muss. Und rein regeltechnisch, das ist völlig richtig eingeordnet. Also ja, zum einen diese Spielerverwechslung kann überprüft werden und zum anderen, weil ja über die gelb-rote Karte gemeckert worden ist, es ist ja eben auch bewusst so entschieden worden, dass wenn ein Spieler schon gelb hat, dass eine gelb-rote sowohl in die eine als auch in die andere eben auch überprüft werden kann. Von daher ist es ja sogar doppelt regeltechnisch abgesichert. Von daher sehe ich da gar nicht den Punkt, wo man das kritisieren soll. Genau dafür haben wir ja auch gewisse Regeländerungen beim VAR eingeführt, bei dem ich im Vorfeld ja auch durchaus skeptisch war, aber genau solche Situationen sind dann ja auch eine Paradedisziplin, warum wir gewisse Dinge anpassen und verändern, wo ja auch einfach die richtige Entscheidung getroffen ist, dass nicht Paredes gelb gesehen hat, bei dem es zugegebenermaßen genug andere Argumente gegeben hätte, ihm gelb zu zeigen, aber das ist ein anderes Thema, auch zu João Pinheiro. Ich finde, allgemein war das in dieser Situation richtig, ich finde es aber auch sonst in diesem Spiel war es äußerst willkürlich, für was für Situationen teilweise die Schweiz ja gelb gesehen hat und Argentinien nicht. Ich fand eine äußerste Willkür teilweise auch in den Nachspielzeiten. Ja, und klar, danach war es mit Gelb-Rot schwer, um vielleicht auch noch chronologisch weiterzugehen. Muss aber auch sagen, ich fand bis zur Verlängerung, also vielleicht in die Nachspielzeit, da hat man schon gemerkt, Argentinien will es jetzt noch direkt ziehen. Aber so bis zur Verlängerung, auch in den ersten Minuten der Verlängerung, hat man gar nicht so viel von der Unterzahl gesehen, so im Sinne von, dass Argentinien ja sich jetzt ähnlich wie vielleicht gegen Ägypten in Powerplay spielen kann. Also das hat die Schweiz weiterhin gut gemacht und man hat auch gemerkt, sie sind für Konter gut, weshalb Argentinien jetzt nicht in das ganz große Risiko gegangen ist in der Spielphase.
Na, am Ende des Tages hat die individuelle Qualität gemacht, ne? Dieses Traumtor von Alvarez und dann hinten raus in der Nachspielzeit Martinez dann, ne, mit der Entscheidung, wo die Schweiz nochmal alles nach vorne wirft. Das ist so ein klassisches Ding. Eine Mannschaft wirft alles nach vorne, wird ausgekontert, Nachspielzeit, Deckel drauf. So. Aber das ist genau jetzt das Ding, werden wir ja gleich auch nochmal unsere Halbfinaltipps abgeben. Aber warum ich jetzt auch wieder, und das habe ich in den letzten Runden auch immer wieder gesagt, ich Argentinien von diesen vier Mannschaften doch teilweise deutlich schwächer einschätze wie alle anderen, weil wenn du es nicht schaffst, ja klar, die Schweiz, die haben alles gegeben, haben top gespielt, aber wenn du es nicht schaffst, diese Unterzahl dann auch schnell mal für dich zu nutzen. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, bisher kein K.O.-Spiel, ist egal, wenn du so Weltmeister wirst, kräht am Ende kein Hahn mehr danach, so, aber wir müssen das ja jetzt in dieser Situation bewerten. Und ich habe es, wie gesagt, in den letzten Wochen auch schon wieder gesagt, Gruppenphase war jetzt nicht so dolle. Und du hattest mit Abstand, und das sage ich mit allem Respekt vor den Gegnern, die da waren, aber du hattest in dieser K.O.-Phase mit Abstand den leichtesten Weg ins Halbfinale. Wenn du mal ehrlich bist, ist jetzt England der erste Top-Gegner. Und da sage ich mal so, wenn wir ja gleich drüber sprechen, ist haben die Argentinier auch da Glück, dass es nicht Frankreich oder Spanien ist. Ja. Ne? Also sie hatten die Kap Verde, nochmal, das sage ich mit allem Respekt gegenüber diesen Mannschaften, aber gegen Kap Verde hast du dich so schwer getan, das hätte nicht sein dürfen, gegen Ägypten, jetzt auch wieder gegen die Schweiz. Und also ehrlicherweise ist für mich auch Frankreich gegen Spanien, ich nehme es jetzt doch mal vorweg, für mich ist es das vorgezogene Finale.
Würde ich grundsätzlich von den bisherigen Leistungen so mitgehen, ich traue dem argentinischen Braten noch nicht so ganz, weil ich bei der Mannschaft noch mehr als bei den Engländern, die ja grundsätzlich beide so ein bisschen das Thema haben, dass sie jetzt noch nicht für Begeisterungsstürme gesorgt haben, dass ich bei den Argentiniern so ein bisschen eine, wie drücke ich das am besten aus, eine das Pferd springt so hoch, wie es muss Mentalität sehe. Also weil am Ende ziehen sie die Spiele dann doch immer und am Ende merkst du dann auch so wie in der Schlussphase gegen Ägypten dann schon, dass da Dinge passieren können, je nachdem, wie sich das Spiel ergibt. Und es hängt bei den Argentiniern, finde ich, auch immer so ein bisschen davon ab, haben sie Platz, also sobald die Argentinier Platz haben, dann merkt man die Qualität auch mehr, als wenn sie, wo sie schon einfach Probleme haben, es einen tiefen Block zu bespielen. So, jetzt ist das die Frage, wie das gegen England sein wird. Im Zweifel werden sie auch da einen tiefen Block bespielen müssen. Und da ist immer die Frage, schaffen sie es, A, Messi ins Spiel zu bringen, oder B, schaffen sie es, dass Messi so viele Gegenspieler bindet, dass für die anderen Lücken aufkommen. Also ich würde es tatsächlich so stark an Messi aufhängen. Ja. Und da bin ich aktuell eher noch beim Gefühl, wenn jetzt gleich auch zu den Halbfinals kommen, aber das noch abschließend, habe ich eher das Gefühl, dass es bei den Argentiniern so ein bisschen über das Stöckchen springen. Von daher würde ich sie so jetzt im aktuellen Power-Ranking noch leicht über den Engländern sehen. Bin aber völlig bei dir, das vorgezogene Halbfinale, um den Übergang jetzt auch zu machen, findet am Dienstagabend zwischen Spanien und Frankreich statt.
Genau so ist das, exakt nämlich heute Abend um 21 Uhr in Arlington, Dallas. Und ich würde sagen, die Franzosen machen das.
Ja, das.
Dafür ist auch Spanien zu wenig bisher auch zu wenig dann wirklich auf das Niveau gekommen, was sie abrufen. Nochmal, das sage ich jetzt mit allerhöchstem Respekt, wir reden hier von Halbfinale. Ne? Aber wenn du dir auch da die Ergebnisse jetzt auch in der K.O.-Phase anguckst, ja, Spanien hatte auch immer schwierige Gegner, muss man dazu sagen, und sie haben sich immer durchgesetzt. Aber wenn du dann doch die Qualität in der Spitze siehst, dann sind die Franzosen schon Favorit. Aber nochmal, es ist Halbfinale. Ne? Also
ja, also Favorit sehe ich auch. Ist für mich ein Spiel, ich glaube, wir werden kein furioses Halbfinale sehen. Ich kann mir vorstellen, wir hatten ja vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft auch dieses Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich. Da hat sich sehr viel an Lamine Yamal aufgehangen. Der Streif von Christian Straßburger, Lamine Yamal, blieb in Erinnerung. Insofern bin ich gespannt, also ich rechne da nicht mit einem Torfestival, das uns jetzt alle aus den Stühlen reißen wird. Klar ist, dass für mich Frankreich mehr die Rolle der spielbestimmenden Mannschaft annehmen wird, was man dann aber auch da bei den Spaniern, und da sehe ich schon eine Gefahr, dass die Spanier auf einmal mehr Platz haben werden, als sie es in den vorherigen Runden hatten. Und da bin ich schon gespannt, wenn mal ein Lamine Yamal den Platz hat, inwiefern ihr das bestrafen kann. Deswegen, ja, Favoritenrolle bei Frankreich. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das über die Verlängerung gehen kann. Und da bin ich fast schon so ein bisschen, weil die Spanier eben mit Mikel Merino, aber auch mit ihrer Geschichte der letzten Jahre, die es spät treffen, vielleicht sogar da, wenn es in eine Verlängerung gehen könnte, die Nase vorn hätte. Von daher sollte Frankreich das tun, nichts vermeiden, das wollen sie auch. Ja, also ich glaube, wenn es jemand über 90 Minuten zieht, um mal zu tippen, dann ist es Frankreich. Wenn es darüber hinausgeht, bin ich bei Spanien.
Okay, das loggen wir mal so ein. England gegen Argentinien haben wir dann morgen Abend auch um 21 Uhr, also endlich auch mal verträgliche Zeiten in Atlanta. Ja, das könnte irgendwie, wir haben eben drüber gesprochen, du glaubst, Frankreich gegen Spanien wird jetzt kein furioses Halbfinale exakt. Das würde ich über dieses Spiel sagen. Weißt du, ich möchte es gar nicht so sportlich qualitativ so krass runterreden. So, das ist, ne, es ist ein WM-Halbfinale, es sind zwei Top-Nationen und eigentlich so vom Setup her müsstest du dich auf dieses Spiel freuen. Aber irgendwie tue ich es nicht.
Ich glaube, da kommt so langsam zu tragen, dass diese WM einfach so groß war und wir jetzt schon so viele Wochen WM gucken, dass es, auch wenn es jetzt ein Halbfinale ist, auch wenn es jetzt nominell große Gegner ist, wir haben schon echt viele schlechte Fußballspiele gesehen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass du sagst, ah, es ist ein Halbfinale, aber ah, also bitte, auch da bei Thomas Tuchel zu bleiben. Also so ein bisschen mehr fußballerische Qualität auf den Platz bringen. Das würde man sich wünschen. Also da kann man ja durchaus beide mit reinnehmen. Ich bin letztlich bei diesem Spiel in der Tendenz, ich habe es eben angedeutet, mehr bei Argentinien. Glaube aber auch da ähnlich wie beim anderen Halbfinale daran, dass das spät entschieden wird und dass das nicht mit 2-3 Toren Unterschied entschieden wird, sondern maximal mit einem. Und da ist die Frage, was die Engländer gegen diese argentinische Mannschaft, auch teilweise mit der Intensität, die Argentinier auch im körperlichen Sinne vorleben, wie sie damit umgehen. Also letztlich, ich bin etwas mehr bei Argentinien, kann es mir auch andersrum vorstellen. Du hast ja eben im Power-Ranking die Argentinier unten gesehen, von daher bin ich mal gespannt, ob du da auch tipptechnisch in die andere Richtung gehst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin doch eher ziemlich klar pro England. Aber was weiß
also
ich.
England, das ist so spannend. Da haben wir je nachdem, haben wir völlig die anderen Tipps. Das zeigt aber auch, wir haben ein Final Four, das sich wirklich ausgeglichen darstellt. Jetzt vielleicht nicht auf die vier Mannschaften bezogen, aber jeweils auf die zwei Spiele bezogen. Das vielleicht noch als abschließende Frage. Sind wir uns denn einig, nachdem wir bei den Halbfinals-Tipps das nicht waren, dass der Sieger des Finals tendenziell eher aus dem Halbfinale kommt, das am Dienstagabend zwischen Spanien und Frankreich stattfindet?
Naja, ich habe ja gesagt, es ist mein vorgezogenes Finale. Also ja, ganz klar.
Ja, also
ich hoffe nicht, dass wir da falsch liegen am Ende des Tages, aber es werden wir sehen.
Aber wird spannend zu beobachten sein.
Gehen wir mal noch schnell in unsere zwei Kategorien rein. Dein Fail der Woche hast du ja schon genannt. Dementsprechend mache ich mal mit meinem noch weiter. Mohammad Al-Kamali. Kennst du diesen Namen?
Hilf mir auf die Sprünge.
Also, es war ja im Zuge dieser Follerin-Balogun-Sache, ne? Die FIFA, die Sperre aufgehoben und so weiter. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen. Und da erschien jetzt, weil es kommen ja Stück für Stück immer neue Sachen ans Licht. Und laut einem Bericht der Times soll dieser Mohammed Al-Kamali, der Vorsitzender der berüchtigten Disziplinarkommission ist, soll diese Entscheidung über die Sperre von Balogun auf Bewährung zu setzen, soll er die alleine gefällt haben. Und eigentlich ist das ja eine Kommission, bestehend aus mit ihm zusammen wohl 18 Mitgliedern. Und wie gesagt, es ist ein Medienbericht, aber also wenn das stimmt, dann könnte man sagen, Korruption, da steht es 2-0. Wenn da offensichtlich jetzt schon der Vorsitzende dieser Kommission die Entscheidung jetzt offensichtlich dann auch alleine trifft und nicht mal die anderen Kollegen mit einbindet. Ich habe, glaube ich, sogar ein Video gesehen von der BBC. Das war aber, glaube ich, bevor diese Vorwürfe da rauskamen, aber wo ein BBC-Reporter ihn bezüglich der Sperre an sich konfrontiert hat. Und ja, was machen so eine Menschen? Sie sagen nichts. Transparenz null. Sie lächeln es weg, gehen in ihren Elfenbeinturm, essen da den Kaviar und denken sich, was habe ich da für eine geile Entscheidung getroffen. Wurden wahrscheinlich dafür fürstlich entlohnt, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Nicht, dass mich jetzt hier jemand dafür haftbar macht. Hoho, habe ich Angst davor. Aber ja, es passt. Auch dieser Medienbericht, es passt einfach wieder wieder ins Bild.
Sind wir ja beide durchaus bei den Fails der Woche eher bei organisatorischer Natur und dem Drumherum. Passt zu dem Turnier. Aber wer ist denn bei dir,
ja,
oder
ja,
das wollten wir beide den gleichen Übergang schaffen, aber wer ist denn bei dir das Positivere?
Ja, positiv kann man ja eigentlich nicht so wirklich sagen. Ja, jetzt weißt du direkt,
ja, ich glaube, wir gehen in die gleiche Richtung.
Ja, und zwar, ihr werdet es mitbekommen haben, Jaden Adams, südafrikanischer Nationalspieler, der ja auch bei diesem Turnier dreimal zum Einsatz kam, ist verstorben im Alter von 25 Jahren. Wirklich Wahnsinn. Unsere Altersklasse ist der. Und er soll wohl angeblich Selbstmord begangen haben, soll wohl Depressionen gehabt haben. Aber das sind erstmal alles Berichte, ne? Deswegen auch vorsichtig damit umgehen. Am Ende ist es auch egal, wie er zu Tode gekommen ist, ist auf jeden Fall super, super traurig. Gab auch eine Schweigeminute, glaube ich, bei allen vier Viertelfinalpartien, meine ich.
Auf jeden Fall bei den letzten.
Bei den meisten zumindest, auf jeden Fall. Ja. Eine wirklich ganz traurige Geschichte. Wenn man, weißt du, noch so wenige Wochen oder wenige Tage vorher, du weißt, du lässt den auch noch Fußball, siehst den Fußball spielen und dann ist der auf einmal dann kurz vorher, ist der dann eben nicht mehr auf dieser Welt und unfassbar traurig. Man weiß irgendwie nicht mehr so recht, was man dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall vielleicht abschließend zum Thema und ich finde, das hat Wolf Fuß in seinem Kommentar auch schön erwähnt. Wenn ihr da bezüglich Depressionen und so ein paar Issues habt, dann es gibt Möglichkeiten, das behandeln zu lassen. Es ist eine Krankheit, das ist wichtig auch so, das zu erwähnen und diese Krankheit kann behandelt werden. Dementsprechend sucht euch da die Hilfe oder vertraut euch Personen an, die euch dann helfen, weil ich finde, es ist auch immer so einfach gesagt, ja, wenn ihr das habt, sucht euch Hilfe. Das ist ja genau das Problem, dass die Leute häufig schwerfällt, diesen Schritt dann zu gehen. Dementsprechend sucht euch da Unterstützung. Auf jeden Fall vertraut euch da Menschen an, die euch da unterstützen, wenn ihr da glaubt und euch so fühlt, oh, ich könnte da sowas in die Richtung haben.
Dem mag ich mich mit Blick auf den Ehrenmann anschließen. Hab mir da auch beispielsweise nochmal den Satz, den Wolf Fuß, finde ich, sehr treffend gesagt hat, nochmal rausgeschrieben. Depression ist keine Schwäche, sondern eine Krankheit und ist heilbar. Und das ist für mich nochmal wahnsinnig wichtig, wie du es gerade auch völlig richtig gemacht hast, das zu unterstreichen. Es ist glücklicherweise inzwischen weniger, aber es ist weiterhin stigmatisiert als etwas, für das man sich schämen soll und muss. Und auch da, egal, ob wir nur eine Person damit irgendwie ansprechen können. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Krankheit, es ist heilbar, es ist völlig in Ordnung. Und der Umgang damit ist wichtig, das Ganze klar zu machen, das Ganze auch öffentlich zu machen, von wegen, dass es nichts ist, was man stigmatisieren muss, sondern wo du zum Arzt gehen kannst, dich therapieren lassen kannst. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil ist eine Krankheit, ist, wo jetzt aktuelle Entwicklungen von wegen das Einsparen in der Psychotherapie auch nicht hilfreich ist, aber auch da, Fußball ein wichtiges Thema und wir kritisieren hier häufig auch Menschen und das ist ganz wichtig, da stecken auch immer Menschen im Hintergrund und das kann man gar nicht oft genug betonen, auch da nochmal, um diesen Punkt auch für mich abzuschließen, der Dank auch an verschiedene Stiftungen, die dort arbeiten, auch ehrenamtlich, die Robert-Enke-Stiftung sei beispielsweise hier in Deutschland im Kontext vom Fußball zu nennen. Ganz wichtige Arbeit, ganz wichtiges Thema und ganz klar, auch das hat ja Wolf Fuß gesagt, wichtiger als jedes WM-Viertelfinale und das ist nicht nur wichtiger als jedes Viertelfinale, sondern auch wichtiger als jedes einzelne Fußballspiel. Das als Botschaft, bei der wir uns, denke ich, völlig einig sind.
Auf jeden Fall. Und wo es mir umso schwerer fällt, jetzt doch noch eine fußballerische Sache nachschieben zu wollen. Das ist nach so einem Thema, der Cut ist immer extrem. Ich packe das mal unter dem Titel ist noch was Kategorie. Ihr werdet es mitbekommen haben, dass Gianni Infantino die nächste WM-Erweiterung plant oder zumindest sich ausgiebig darüber Gedanken machen wird nach der WM auf 64 Mannschaften. Nico, ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht liegt es daran, dass ich mir so denke, ach, ich kann mich über sowas nicht mehr aufregen. Da, ich bin da innerlich schon seelisch komplett von abgekoppelt, weil ich mir denke, irgendwann kannst du diesem ganzen Wahnsinn auch, du kannst dich nicht über jeden Wahnsinn aufregen, über jeden Schwachsinn, den vom FIFA-Präsident von Donald Trump kommt, weil dann würdest du irgendwann plemplem werden, wenn du dich da immer voll mit reinziehen lässt. Und ich sage aber dir ganz ehrlich, wenn man auch so ein bisschen drüber nachdenkt, über diese WM-Erweiterung, wir wissen natürlich alle, was das Ziel dahinter ist. Wenn man es aber mal nüchtern betrachtet, ich glaube, es wären insgesamt jetzt, es würde ja vor allem auf die Vorrunde sich auswirken, ich glaube, man hätte dann nochmal 24 Spiele zusätzlich. Und wir sind ja jetzt eh schon über 100. Ich denke mir da so ganz ehrlich, was macht das noch für einen Unterschied? Und der zweite positive Punkt, finde ich, der diese Erweiterung hätte, wir hätten das Thema mit diesen 8 besten Gruppendritten nicht mehr. Weil du hättest dann in jeder Gruppe, so wie es eigentlich mal war, dass immer die 2 besten Mannschaften weiterkommen. Insofern, ja klar, die Vorrunde würdest du wieder erweitern, aber so an sich auch die K.O.-Phase und so weiter, es würde alles normal weiterlaufen. Und wie gesagt, ich finde, und wir haben viel darüber diskutiert, über diese Schwachsinnsthematik mit den besten 8 Gruppendritten von 12. Da muss man dazu sagen, das hätte man mit dieser Erweiterung dann nicht mehr.
Ja, also dein Punkt ist völlig richtig. Ich merke auch so eine gewisse Gleichgültigkeit. Ich merke auch so ein gewisses, man kann ja eh nichts dagegen tun. Das ist im Zweifel, ist es, würde es für mich nicht für eine weitere Aufwertung des Turniers sorgen. Ich finde, ja, die Teams, die klar bei dieser WM dazugekommen sind, die vielleicht vorher nicht bei einer WM dabei waren, die haben nicht nur ein Stück weit, die haben mir Spaß gemacht, also Kap Verde und Curaçao, also beide bringen mir mit Blick auf diese WM als wenige Teams ein Lächeln auf die Lippen. Aber ich kann mich nicht damit anfreunden, dass diese WM noch größer wird, weil ich merke jetzt schon, diese WM geht mir seit 2 Wochen ziemlich sportlich an der eigenen Relevanz vorbei. Gut, jetzt ist das immer was äußerst Subjektives, aber ich kann, unabhängig davon, dass mir ja das deutsche Abschneiden relativ egal ist und ich da auch in der Minderheitenmeinung bin in diesem Land, das ist mir ja durchaus bewusst, aber daran hängt es bei mir nicht, es ist allgemein ein, es ist zu viel, es ist ein, wie in der Champions League, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden noch 12 Teams dazu machen. Wir sind jetzt schon nach der Erweiterung, die auch durchaus ihre positive Sachen hat, sind wir aus meiner Sicht an einer absoluten Grenze, wo wir auch über den Realismus sprechen müssen, inwiefern schafft man es damit noch mehr fußballerische Qualität hinzubringen, und das wage ich einfach zu bezweifeln, aber ich weiß auch, dass das nicht der Gesichtspunkt sein wird. Am Ende geht es mir wahrscheinlich wie dir, wenn es am Ende so entschieden wird, dann ist es so, dann werde ich in 4 Jahren wahrscheinlich auch trotzdem noch viel gucken. Ich fände es trotzdem die falsche Entscheidung.
Ja, natürlich, klar, aber ich, naja. Ja, die Gleichgültigkeit hast du eben gesagt, das ist wahrscheinlich genauso das Ding, und wahrscheinlich könnte ich in dieser Gleichgültigkeit am Ende des Tages vielleicht sogar noch damit leben, wenn dann, wie gesagt, die Erkenntnis kommt, dass wir diese Diskussion mit diesem Gruppendritten einfach nicht mehr haben. So, weil das war ein Ding, was mich bei dieser WM wirklich wahnsinnig gestört hat. Auch so dieses Ding mit, dass viele Mannschaften ganz am Anfang, die ihre Gruppenphase abgeschlossen hatten, dann einfach wochenlang nicht, aber mehrere Tage warten mussten, bis die überhaupt wussten, geht es für uns weiter oder nicht. Oder auch hier das Thema mit, dass viele Mannschaften, die schon gesetzt waren, war ja bei Deutschland auch ein Thema, nicht wussten, wer der nächste Gegner sein würde und das erst relativ kurzfristig dann erfahren haben. Das war ja eine absolute Scheißsituation, die man da kreiert hat. Das würde man so, wie gesagt, dann entschärfen, weil dann würde man die Gruppeneinteilung dann auch, glaube ich, wieder so sinnvoll und fest machen, dass man sagt, der Erste von Gruppe A spielt gegen den Zweiten von Gruppe C, was weiß ich. so und dass man dann da wieder klare Verhältnisse hätte. Aber ja, es ist vollkommen klar, dass, und was ich natürlich auch witzig finde, vielleicht der Südamerika-Präsident, also vom Verband da, der ist ja immer ganz vorne mit dabei, der findet diese Erweiterung ja immer toll. Natürlich aus Eigennutz, weil wenn man mal guckt, bei diesem Turnier waren einfach 6 von 10 Mannschaften aus Südamerika. Bei dieser Erweiterung, wahrscheinlich wären es dann 8, dann du musst in Südamerika keine Quali machen.
Wollte gerade sagen, die Quali wird bald.
Das ist kompletter Nonsens. Also
ja.
Irgendwann hat er das Ziel erreicht.
Ja, genau. Also das Lustige ist, wir können das ja auch ganz kurz, um das einfach nur mit einer sarkastischen Note zu beenden, wir können das ja noch weiter spinnen und dann sagen, ja, wir erweitern jetzt das Turnier, aber wir machen es nicht mehr in einem Gruppenphasenmodus, weil wir können das Ganze ja auch als Ligaphase promoten, in der wir quasi noch eine Tabelle haben, in der dann vielleicht auch nicht nur 3 Ligaphasenspiele, sondern dass wir 4 Töpfe aufteilen, die 64 Teams, und du gegen Teams aus allen 4 Töpfen spielst in der Ligaphase und die besten 32 dann ins 16. Finale kommen. Das wäre doch ganz toll. Oder wir sagen sogar, die besten 8 kommen direkt ins Achtelfinale und die anderen Teams spielen den Rest in der Playoff-Phase. Aus oder vielleicht auch in einem 32. Finale. Wir können das ja alles bestimmt mal ausprobieren. Das Schlimme ist, ich sage das jetzt sarkastisch zum Abschluss, aber wir wissen nie, was Gianni Infantino vorhat.
Das ist, dieser Gedanke ist gar nicht so super unrealistisch. Vor allem, ich weiß dann jetzt schon, weißt du, dann kannst du, also wenn wir diese Wahnsinnsgruppenphase dann haben, dann können wir hier die Folgen wirklich mit 2 Stunden einplanen. Also das ist ja unmöglich. Ich habe ja schon jetzt nach der Vorrunde, nach jedem Spieltag gemerkt, wie blöd du da bist, dir die ganzen Spiele dann ja auch nochmal ein bisschen analytischer reinzuziehen, was wir ja auch tun. Und da dachte ich mir schon nach jeder Folge, nach der Vorrunde, mein Gottes Willen. Und jetzt, stell dir vor, dann nächstes Jahr mit 64 Mannschaften. Scheiße. Naja, sorry, jetzt habe ich zu oft in dieser Folge das SCH-Wort genannt, aber ich glaube, das haltet ihr mir zugute, dass man in diesem Wahnsinn, glaube ich, auch einfach nur noch solche Dinge sagen kann. Man passt sich dem Niveau der FIFA einfach an. Es tut mir leid. Aber dementsprechend, damit wir jetzt nicht schon 4 Jahre zuvor diesen Podcast schon von der Zeit her extrem in diese Richtung treiben, würde ich mal sagen, wir haben alles Wichtige besprochen. Nico, du hast gerne die letzten Worte. Vorher noch die Verbraucherhinweise. Wenn euch dieser Podcast gefällt, teilt den gern an alle, die den noch nicht kennen. Lasst uns gute Bewertungen da auf den einschlägigen Podcast-Kanälen. Und wenn ihr Verbesserungen habt, schreibt uns das gerne. Football's Coming Home, FCH Podcast bei Instagram. So, Nico, das gerne die Verabschiedung machen. Danke, dass du da warst.
Danke, David. Danke nach draußen. Und meine letzten Worte richten sich an unsere Ehrenmänner der Woche. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr seht, dass es Menschen in eurem Umfeld nicht gut geht, kümmert euch darum, sprecht miteinander und allgemein schaut immer nacheinander. Es ist so wahnsinnig wichtig in dieser Gesellschaft, aufeinander zu schauen und nacheinander zu schauen. Das als abschließender Appell nach draußen. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Halbfinalspielen dieser Fußball-Weltmeisterschaft.
Macht's gut. Ciao.